Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Rob Stegemann. Hallo Rob, wie geht's dir?
Hallo Emanuela, mir geht's gut. Danke dir.
Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich muss erst mal erzählen, wie wir uns sozusagen kennengelernt haben.
Ja, gerne.
Nach dem letzten Interview mit Claudia haben wir noch ein bisschen gequatscht über ihre Singer Featherweight. Und dann habe ich sie gefragt, du, von wem hast du das? Sagte sie, na, von Rob aus Holland. Und habe ich gefragt, sag mal, spricht Rob Deutsch? Und sie sagte, ja, sehr gut, sagte sie, wieso? Sage ich, ja, vielleicht hat er Lust mitzumachen.
Ja, natürlich.
Und da hat sie mir deine Telefonnummer gegeben und haben wir gequatscht und hier sind wir.
Ja, alles gut.
Ja, ja genau. Ja. Du bist auch hinter dem Quiltpalast. Erzählt uns bitte, was Quiltpalast ist und wie viel bist du da drin eigentlich?
Ich soll mal anfangen mit zu sagen, dass ich eigentlich Vertreter eines Großhandels bin. Ein Großhandel in Patchworkstoffe. Wir vertreiben Moda, Free Spirit und diese eigentlich Spitzenmarken. Und daneben hat meine Frau ein Patchworkgeschäft. Und das Patchwork-Geschäft heißt Quilt Palace. Und Quilt Palace ist ein Ladengeschäft in Holland und hat auch Online-Zugang. Vor ein paar Jahren, ich glaube so vor 3 Jahren, hat meine Frau eigentlich ein kleines Gewerbe übernommen hier in Holland, wo die Singer Featherweights verkauft wurden. Also die Dame, die das hatte, die restaurierte die renovierte die Maschinen und die verkaufte die wieder und hatte eigentlich nicht genug Zeit mehr dafür. Und da haben wir gesagt, okay, das war eine Freundin meiner Frau und habe gesagt, okay, wenn du mal aufhören möchtest, ganz damit, dann sag uns Bescheid, dann möchten wir das übernehmen von dir. Und eigentlich 2 Wochen später hatten wir das übernommen. Das bedeutete, dass wir, ich glaube, 40 Singer Featherweights in der Garage hatten, die renoviert werden sollten und sind sofort damit angefangen. Ja, eigentlich, es geht los wie Ehre jetzt. Eigentlich neben meinem normalen Job ist es eigentlich schon ein bisschen viel, das alles zu renovieren und einzukaufen. Und ja, aber macht unheimlich viel Spaß. In Quilt Palace bin ich auch Nähmaschinenreparateur. Also ich habe die Papiere vor Banina-Maschinen, um die zu warten. Und die Janome-Maschinen warte ich. Und auch die Longa-Maschinen von Handyquilter, die warte ich. Dann ist es ein kleiner Schritt zu den Singer Featherweights, weil die sind natürlich ziemlich einfach und ja, macht unheimlich viel Spaß, das zu machen.
Das wollte ich sagen, bei Singer Featherweight hast du nur mechanisch drinnen eigentlich, oder?
Naja, mechanisch und elektrisch natürlich.
Na gut, der Motor, aber das war's.
Ja, der Motor, aber das Problem mit den Singer Featherweights ist oft, dass es da Kondensatoren drin gibt, die nicht mehr gut sind, die müssen raus. Und auch die Bekabelung, die ist ganz alt. Meistens ist das mit Baumwolle umwickelt und das ist dann nicht mehr gut. Das muss erneuert werden und das mache ich alles. Ich erneuere das Ganze elektrisch in der Maschine und prüfe alles, ob alles gut ist. Und alle Zahnräder werden von Neuem abgestellt und einwandfrei wieder gut gemacht.
Jetzt außerhalb, sage ich hier, weil du wolltest nicht so richtig diese Großhandelname sagen. Ich hier bei mir, ich habe kein Problem. Alle Namen können laut gesagt werden. Weißt
ja,
du,
nee,
ich sage nur, weißt du, so musst du dir nicht bremsen und so. Nur ich halte alles immer positiv. Über alles kannst laut sagen, mich stört das nicht, weil ich kriege kein Geld von keiner. Und deswegen
alles
will ich das klar machen, okay?
Ja, nee, alles gut, aber deine Zuhörer sollten, denke ich, Endverbraucher sein. Und die haben ja nichts mit dem Namen vom Großhandel.
Doch, ich habe Besitzer von Läden, die hören. Und wenn das Rheintex ist, ist das Rheintex?
Ja, ja.
Alle kennen Rheintex. Wie hast du Deutsch gelernt?
Ich habe 6 Jahre Deutsch auf der Mittelschule gehabt. Und wir sind mit der Familie seit 1972 eigentlich jedes Jahr nach Österreich gefahren. Und dann redet man Deutsch und dann lernt man. Und außerdem, ich mag die Sprache. Und für mich ist es nicht so schwierig, weil ich wohne natürlich nicht sehr weit von der Grenze und habe bis zum 6. Lebensjahr nur Dialekt gesprochen, also eigentlich Plattdeutsch. Das ist eigentlich ähnlich an Plattdeutsch. Und dann ist der Schritt nach Deutschreden nicht so ganz weit. Man muss nur sich trauen.
Ich kenne das auch, muss man sprechen, weil eine Sprache zu lernen, musst du sprechen, egal wie schlecht ja. das ist. Ich möchte dich gerne fragen, was bist du gelernt eigentlich? Bist du Mechaniker, Elektriker? Was bist du?
Möchtest du wirklich wissen?
Ja.
Also ich kann kurz meine Karriere mal sagen. Ich bin in 1987 abstudiert an der Musikhochschule in Amsterdam.
Ich habe mir gedacht, sag mich nicht, dass du Künstler bist.
Natürlich. Hey, also abstudiert als Musiker, als Klarinettist, war ein tolles Studium, aber in 1987 war Ende einer Krise. Und wo ist kein Geld am Ende einer Krise? Das ist bei Kultur. Also gab es im Musikbereich für mich keine Arbeit. Ich habe es versucht, aber hat nicht geklappt. Und da bin ich zufällig im Versicherungsbereich, bin ich tätig geworden, weil eine Cousine von mir hat gesagt, der arbeitet im Versicherungsbereich und der hat gesagt, okay, geh mal einen Tag mit mir mit und das ist was für dich. Und er arbeitet im Außendienst und da habe ich gedacht, naja, warum mache ich das nicht ein Jahr? Ich könnte das machen. Das Fach wurde gelernt und reden konnte ich ja. Ich habe was von Wirtschaft verstanden und habe 3 Briefe geschrieben und ich war innerhalb von einem Monat war ich angenommen bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Da dachte ich, ach, das mache ich ein Jahr und dann habe ich meine eigene Schüler für Klarinette und dann ist alles okay. Musste aber Geld verdienen damals, weil ich war schon verheiratet, hatte schon ein Kind. Habe das gemacht ein Jahr und hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich mag es voll gerne, mit Leuten zu tun zu haben im Außendienst. Es war Business to Business. Ich habe meine Kunden besucht und eigentlich war es für mich okay, das weiterzumachen. Und das habe ich 22 Jahre gemacht, bis 2010. Dann wurde ich wegen der Krise, wegen Umstrukturierung, wurde ich entlassen. Und dann bin ich Headhunter geworden. Recruiter heißt das für eine Arbeitsleihfirma, aber nicht im Dienst, nur selbstständig. Und das war eigentlich ganz gut für ein paar Jahre. Dann meine Frau war da ein bisschen ängstlich. Es gab ja 2 wechselnde Einkommen und die hatte dann den Laden und ich dann mein Gewerbe. Und naja, da kam ein E-Mail von Rheintex vorbei, wo geschrieben wurde, dass die Vertreterin in Rente ging, mit der Frage, weiß einer jemand, der das übernehmen könnte? Und da habe ich dem Direktor von Rheintex ein E-Mail geschrieben. Ich habe geschrieben, warten, wir müssen mal reden. Und naja, das haben wir gemacht und dann wurde ich angenommen bei Rheintex und mache das jetzt seit 2015, ja, eigentlich voll gerne.
Okay, das verstehe ich, weil du von Versicherung und so ist okay bei Rheintex. Aber wie bist du gekommen mit der Nähmaschine in Verbindung? Ne? Weil da musst du technisch ein bisschen sozusagen begabt zu sein. Und als ja. Musiker sind da meistens die Männer, die so technisch sind, gehen auch in die Richtung und machen nicht Musik.
Ja, das ist eigentlich, das war meine Erziehung. Mein Vater hatte ein paar Installationsbetrieb, der war auch Schmied und eigentlich Technik ist mir von Kind ab beigebracht. Ich glaube, ich war der einzige Musiker auf der Musikhochschule, die sein eigenes Instrument erwartete. Technik hat mir auch immer Spaß gemacht. Also als meine Frau angefangen hat, auch Nähmaschinen zu verkaufen im Patchwork-Geschäft, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Wartung, das macht Spaß.
Ich habe mich auch ein bisschen belesen über die Featherweights. So dass wir erklären, vielleicht wissen einige oder andere nicht, was ein Singer Featherweight ist. Ich habe gelesen, dass die Würden zwischen 1933 und 1968 produziert. Die haben Aluminium statt Eisen genommen, sodass die nicht so schwer sind. Und deswegen würden die halb Gewicht und die wiegen nur um die 5 Kilos.
Ja, also mit Koffer dazu sind die so 9 Kilo ungefähr, ja.
Okay, und ungefähr würden 3,5 Millionen Featherweight produziert. Und ja, in 1951 würde sogar eine spezielle Edition zu der 100 Jahre Singer produziert.
Stimmt, genau, du hast dich gut eingelesen. Ja, die haben angefangen Mitte Jahre 30, das stimmt, mit der Singer Featherweight als Reisenähmaschine. Featherweight heißt natürlich Federgewicht und die sollte von den Bedienten sollten die mitgenommen werden auf Reisen. Wenn die Dame auf Reisen ging, dann konnte da auch genäht werden. Die waren sofort elektrisch und das wundert viele Leute, weil die sagen, ja, nee, das ist nicht original, das Motor, aber die waren von Anfang an waren die elektrisch. Und am Anfang sind die produziert mit einer Art arabische Kopfplatte. Das heißt, die ist ganz schönes Muster ist da auf die Kopfplatte. Zufällig Claudia Itzwert hat so eine mit schöne Kopfplatte. Die, ich glaube, die war 1947. Ich glaube, so ungefähr 1951, 52 haben die eine gestreifte Kopfplatte genommen und ist auch das Gold, was auf die Maschinen ist, ein bisschen moderner geworden, ein bisschen weniger, ja, sag mal, blumig. In den Jahren 50 hat es noch ein Modell gegeben. Das ist nicht die Featherweight 221 gar, aber die Featherweight 222. Und die 222 hat einen Freiarm. Die sind aber sehr seltsam und die sind auch sehr teuer. So wie das Jubiläum-Modell, die Centennial aus 1951, ist auch ein bisschen teurer im Allgemeinen. Es ist ein bisschen schwieriger, die zu kaufen. In die 60er Jahren, da haben die noch andere Farben benutzt auch, nicht nur schwarz, aber da gab es auch ein weißer, ja, bisschen grünig eigentlich, aber das heißt der weiße. Und es gibt noch eine tenfarbige, so ein bisschen hartfarbig. Die sind aber sehr seltsam. Die kommen fast nie vorbei im Internet. Die kann ich eigentlich fast nie kaufen. Aber so gibt es einige unterschiedliche. Es gibt sogar auch noch einen Red S. Das heißt, dann ist das Emblem von Singer. Da gibt es einen roten S drauf. Und die sind unheimlich seltsam und sehr teuer.
Bei euch auf der Internetseite von Quilt Palace, wenn man geht in Quilt Shop, ist da die Nähmaschine-Abteilung und da sind die Featherweights zu sehen. Und dann in diesem Moment hast du drei, sagen wir, normale, sind ungefähr um 500 Euro. Und dann hast du eine Freiarm, die ist über 1000. Und wow, wieso ist das ist doppelt so viel?
Eigentlich ist sie zu billig, ein bisschen komisch, aber wenn ich die auf eBay stellen würde, dann kann ich die, wenn ich möchte, verkaufen für über 1500 Euro. Die sind so gefragt und so teuer, dass...
Wieso?
Weil die seltsam sind.
Okay.
Da sind nicht so viele davon gemacht, die sind nicht Millionen davon gemacht. Die kriegt man nicht so einfach.
Okay, weil ich verstehe, die haben diese Freikopf und dann kannst du kleine... Teile da, runde Teile da rundherum nähen und so.
Ja, für Bekleidung.
Von der Technik her sind gleich, oder?
Fast gleich. Für den Transport ist an der Unterseite von der Maschine ist alles eingebaut natürlich. Und wenn man 20 Zentimeter hat, um das einzubauen, von der Breite her, dann benutzt man das natürlich anders, als wenn man so 6-7 Zentimeter hat von den Freiarmen, wo alles eingebaut werden soll. Also technisch sind die ein bisschen anders, aber im Grunde genommen sind die eigentlich ungefähr gleich, ja.
Und hat nur diese Freiarm oder hat auch noch eine Platte, sodass sie normal breit ist da unten?
Ja. Da kann eine Platte angeschoben werden und dann sieht die genau aus wie eine normale Featherweight. Die sind ganz schön teuer.
Und wo kaufst du die? Das interessiert mich.
Ja, die meiste kaufe ich in England. Manche in Frankreich, manche in Holland nochmal. Also in Holland sind die schon ziemlich bekannt und es ist schon ein Hype. Da möchten viele Quilter, Patchworker möchten ein Featherweight haben, weil die sagen, die schnurren so schön wie ein VW-Käfer. Der Klang von der Maschine ist sehr zart. Und das Vorteil, was die haben, die sind natürlich nicht so schwer. Und wenn jemand so eine schöne große Maschine zu Hause hat, so eine Berliner 77 oder so von 17 Kilo, um die mitzunehmen zu einem Workshop, das ist natürlich ziemlich aufwendig. Und so ein Featherweight, die kann man einfach im Auto stellen und mitnehmen und wiegt insgesamt Koffer nur 9 Kilo, glaube ich. Also das ist einfacher. Und es gibt hier in Holland, gibt es sogar Quiltgruppen, Quilting Bees, wo nur auf Featherweights genäht wird. Die haben sich so vereinigt, dass die nur mit einem Featherweight nähen.
Ja, weil ich habe noch nie eine gesehen oder mit einer genäht, aber ich habe auch gehört, dass dieser Stich, die das machen, ist unglaublich schön, ist perfekt.
Ja, ja, stimmt, die ist unheimlich schön. Das kommt auch dadurch, denke ich, dass normalerweise, also ein bisschen technisch natürlich, was ich jetzt sage, normalerweise ist die Spule und der Greifer sind entweder an der Vorderseite oder oben und die drehen dann den Faden um den anderen Faden herum. Bei der Featherweight ist der Greifer ist an der rechten Seite und dreht auf eine andere Art und Weise dann den Draht um den anderen Draht und verknüpft die anders und dadurch gibt es einen ganz schönen geraden Stich.
Und auch zum Transportieren kann ich mir vorstellen, wenn du eine Computer- oder elektronische Nähmaschine mit auf der Reise nimmst, ist auch empfindlicher als nur so eine reine Mechanik.
Ja, stimmt. Wir waren letztes Jahr im Urlaub, meine Frau und ich. Das wird dich nicht wundern, dass da eine Featherweight bei uns im Auto war. Wir haben einen Wohnwagen und für meinen Sohn haben wir ein Zelt aufgestellt, aber da war einiges abgerissen und da hat meine Frau die Nähmaschine genommen und auf dem Campingplatz hat sie das wieder dran genäht.
Ja, siehst du. Hast du für uns eine lustige Geschichte oder ungewöhnlicher Ort, wo du warst, um eine Featherweight abzuholen?
Eigentlich hole ich die nie ab, aber lasse ich die mich zuschicken. Das geht eigentlich alles mit Post. Ich
glaub, oder dass du hast die irgendwo komisch oder ungewöhnlich hingebracht.
Naja, was ich eigentlich ganz komisch fand, ist, dass ich vor ein paar Wochen, ein paar Monate eigentlich schon, bei Claudia Itzbett war. Und Claudia ist natürlich eine Kundin von Rhinetex. Und da habe ich mit Claudia geredet über den Featherweight, eigentlich rein zufällig. Und ich hatte da für eine andere Kundin von mir, hatte ich einen Featherweight, die hatte zu mir gesagt, okay, du hast Featherweights, dann bring mal einer mit für mich und die kaufe ich von dir. Und die hatte ich eins im Auto gestellt und die habe ich auch Claudia gezeigt. Und ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Virus oder so. Aber Claudia, die hat sich die Maschine angesehen und oh ja, die ist eigentlich ganz hübsch, ja. Und dann bin ich weitergefahren zu meinem zweiten Termin in Norddeutschland und da habe ich die Kundin die Maschine gegeben und dann, als ich da wegfuhr, sogar habe ich ein WhatsApp von Claudia und die hat mich gefragt, eine blöde Frage, aber hast du die Maschine noch? Ich möchte die kaufen. Also die hat sich sofort verliebt in die Maschine. Und das ist auch, wenn man die sieht, dann sind die so niedlich.
Ja, weil die sehen auch so klein aus, so ein bisschen wie Spielzeug, oder?
Ja, es ist, ja, die sind natürlich auch nicht groß. Ja, wie gesagt, sehr, sehr niedlich. Ich habe jetzt wieder meine Finger ein bisschen schmutzig, weil ich war gerade dran, wieder eine Maschine auseinanderzunehmen. Das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, die sind klein und niedlich und als Deko können die ganz gut auf dem Tisch stehen natürlich.
Was ist am meisten, was du machen musst mit den Featherweight?
Das Wichtigste, was ich machen muss, ist das Elektrische wieder vertraut machen, dass es da keinen Kurzschluss gibt und dass es 100% gut ist. Ich nehme die größtenteils auseinander immer, den Greifer mache ich ganz auseinander, alle Drähte, die sich da gehäuft haben und alles, das geht weg und mache alles ganz schön sauber. Die Maschinen sind natürlich alt und es wurde früher viel geraucht in Häuser Und wenn man die sauber macht, die sind so unheimlich schmutzig im Allgemeinen. Wenn das alles fertig ist und ich habe die Zahnräder und alles, habe ich wieder alles gut abgestellt und ich habe die Greifer wieder gut abgestellt, dann werden die geputzt und die werden mit einem spezielles Putzmittel geputzt, dass sie fast neu aussehen. In meiner Ansicht, dass die elektrische Drähte erneuern, das ist ganz wichtig für ihn. Und das Putzen ist natürlich für die Kundinnen sehr wichtig.
Ja, und ich habe gehört, dass viele haben ganz viele alte Öl noch drin und der muss auch
ja, raus. Stimmt. Der alte Öl, das muss man entfernen und das alte Fett, das ist im Motor, den nehme ich auch ganz auseinander. Da ist ganz schön viel altes Fett drin und das geht ganz raus und es ist alles erneuert, sodass es alles wieder frisch läuft und gut läuft.
Und ist schwer, Ersatzteile zu bekommen oder nimmst du von einigen Maschinen, die du nicht mehr reparieren kannst und behältst die für die anderen?
Ja, stimmt. Das ist die einzige Art, dass man das machen kann. Ersatzteile gibt es bloß nicht mehr, die werden nicht mehr gemacht. Und man muss manchmal eine Maschine opfern und dann nehme ich eine, der richtig schlecht ist, wo den Lack sehr schlecht ist und so. Und die opfere ich dann und da nehme ich mir die Ersatzteile raus. Ja, manchmal hat man Glück, dann kann man im Internet einiges kaufen, Teile, die oft kaputt gehen, aber ja, da muss man richtig Glück haben.
Nähst du auch?
Nein. Nein, ich nähe nicht. Nee.
Aber wenn du die testest, dann musst du nähen, oder nicht?
Natürlich, natürlich teste ich die. Um die Spannung abzustellen, muss ich natürlich nähen, aber ich habe noch nie ein Quilt genäht oder eine Bekleidung genäht oder was auch immer. Nee, das mache ich nicht. Das macht meine Frau und die hat unheimlich viel Spaß dran und ich mache das Technische.
Ich habe auch nochmal von einer Bekannten gehört, das sind total unkompliziert. Sie hat gesagt, sie benutzt jede Garn, was sie da zu Hause hat und das funktioniert alles ohne Probleme und sehr einfach und ist nicht so wie bei einer modernen, wo manchmal viel umstrukturieren muss.
Nee, das stimmt. Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist alles nicht so spannend. Wenn man einmal die Verhältnisse zwischen Oberspannung und Unterspannung gut hat, dann kann man einfach andere Fäden benutzen und eigentlich fast immer problemlos.
In Amerika ist auch ganz in Mode, die bunt zu kaufen. Die werden umlackiert, in verrückteste Farbe, auch gepunktet oder gestreift oder so, habe ich die gesehen. Machst du das auch?
Ja, ich habe eine, habe ich grün gesprüht. Ich glaube, die ist jetzt schon sogar im Online-Shop, bin ich mir aber nicht sicher.
Nee.
Es steht nicht drin. Ja, ich muss ehrlich sagen, wir sind ein bisschen dahinter mit dem Online-Shop. Ich habe auch eine industriell grüne, sag mal. Und wenn einer sagt, ich möchte eine rote, ich möchte eine graue oder was immer, ich kann das machen. Es gibt natürlich immer Maschinen, wo der Lack nicht mehr so gut ist und die entlacke ich dann ganz. Das geht ja in ein Bad und da geht den Lack alles ab und dann wird alles wieder von Neuem gesprüht mit Autolack. Auch alle Goldornamente kommen wieder rauf. Das kann ich alles noch kaufen und das kann ich alles wieder draufkriegen. Also dann sehen die aus wie neu.
Habe ich mich gewundert, wie machst du die Farbe weg? Weil wir haben von ein paar Jahren hier zu Hause, wir haben so eine Treppengelände aus Metall. Und wir haben die alte Farbe weggeschliffen. Und das war eine Arbeit. Ob du das auch so machst, kann ich mich nicht vorstellen.
Nee, es gibt Chemikalien, womit man den Lack entfernen kann. Die gehen dann in ein Chemikalienbad drin ein paar Wochen und nach ein paar Wochen dann ist die Farbe, den Lack ist größtenteils weg und dann noch ein bisschen nacharbeiten und dann kann ich wieder anfangen, das aufzubauen.
Ich habe auch gehört, das gibt sogar extra Teile, um unterschiedliche Sachen zu nähen dafür.
Ja, es gibt für die Singer-Maschinen im Allgemeinen gibt es Füße, also Zickzack-Füße zum Beispiel. Ein Featherweight kann nur gerade nähen, aber es gibt einen Fuß, der bewegt den Stoff von links nach rechts, damit es ein Zickzack entsteht. Die kann man kaufen und ranmachen. Es gibt auch einen Fuß, das heißt ein Buttonholer. Damit kann man Knopflöcher machen. Es gibt natürlich auch einen Quarter-Inch-Fuß, damit man auf ein Viertel-Inch einfach nähen kann. Natürlich, wenn man ein amerikanisches Schnittmuster hat für eine Decke, Patchwork-Decke, dann werden die oft auf Viertel-Inch genäht und dann macht es Sinn, so einen Viertel-Inch-Fuß dran zu machen.
Ich habe nicht geguckt auf der Karte, wo der Weg ist. Ist weit weg von Deutschland?
Wo unser Laden ist?
Ja.
Eine halbe Stunde von der Grenze ungefähr. Also wenn man beim Mappen über die Grenze geht, dann ist es noch eine halbe Stunde.
Und ich war auch neugierig, wie teuer ist der Versand für so eine Maschine zu schicken?
Versand, muss ich gut nachdenken, so ungefähr 20 Euro, so in dem Bereich. Also das ist relativ wenig.
Ich hatte schon eine Bekannte gehabt nach dem Podcast mit Claudia, hat mich getestet. Welche ist das, diese Maschine? Und wo? Und wie? Und was? Hat sie mir geschrieben. Weißt du? Und nachher habe ich ihr das Foto geschickt und dann bin ich gespannt, ob sie sich bei dir meldet.
Gib mal einen Namen, weil haben sich schon einige Damen bei mir gemeldet.
Eine Marianne? Nein.
Nach das Claudia eine Maschine gekauft hat, haben sich über Claudia schon drei Damen gemeldet, die auch eine Featherweight haben möchten. Also ich vermute, es wird richtig losgehen jetzt in Deutschland mit den Featherweights.
Wie viele hast du gesagt, hast bei dir in der Keller da?
Ich habe jetzt im Laden stehen noch 6, glaube ich, und ich bin jetzt wieder mit einer Maschine dabei. Also morgen stehen wieder 7 im Laden und ich habe noch, ich denke, 20 in meiner Garage stehen.
Wie viel Zeit brauchst du so ungefähr?
Ein bisschen unterschiedlich. Die neueren Modelle, da habe ich weniger Arbeit dran wie die älteren Modelle. Aber so im Durchschnitt 5-6 Stunden arbeite ich dran, um die Topfit zu kriegen. Mhm. Aber da sind die auch wirklich, wirklich fit.
Ja. Und was muss dann die Besitzerin nachher mit der Maschine machen?
Eigentlich vornehmlich davon genießen. Und ab und zu ein bisschen ölen und das reicht.
Und sauber machen, wie immer.
Und sauber machen natürlich, ja, natürlich, ja. Das ist immer wichtig, aber es kann nicht viel Staub nach innen gehen bei der Maschine. Wenn man ab und zu die Stichplatte mal abdreht und da mit dem Staubsauger mal drüber, dann reicht das.
Aber nicht mit diesen Sprays zum Pusten?
Nee, um Gottes Willen das nicht. Nee, nicht mit dem Spray, weil da ist immer Wasser drin. Und dann sprüht man Wasser in die Maschine und das geht rost. Das möchte man nicht.
Jetzt, weil du so in dieser Branche bist, wie oft soll man den Nadel wechseln? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich höre immer, wenn die Nadel nicht gut mehr ist. Ja, das hört man und spürt man. Ja, ich denke, wenn man so 3-4 Stunden genäht hat, ständig, dann denke ich, dann sollte man die Nadel schon ein bisschen wechseln wieder. Da habe ich noch eine lustige Geschichte übrigens. Ich hatte mal ein Training von Glenn von Handyquilt aus Amerika und der erzählte eine Geschichte über eine Logger-Maschine, die verkauft wurde von Handyquilt in Amerika. Und nach einigen Monaten bekam er ein Telefon und einen Anruf bekam er und da fragte der Mann, der ihn gekauft hatte, er fragte, wie oft muss man eigentlich einen Nadel wechseln? Ja, hat Glenn gesagt, so nach 1 oder 2 Kills, dann muss man wieder einen neuen Nadel reinmachen. Oh, hast du das nicht gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht, hat er gesagt. Wie viel ist darauf genäht worden? Ja, also Tag und Nacht, es war in Schichten genäht, ich glaube 6 Wochen, und der Nadel war bis aufs Loch abgeschnitten. Wirklich bis auf das Loch war er weg. So weit soll man es nicht schaffen, dass man so weit den Nadel ablegt.
Ich weiß nicht, woher weiß ich das? Die 4 Stunden und diese Titanium-Nadel, die soll besser sein und stärker sein, die 8 Stunden.
Ja, genau. Das kann ganz gut sein, ja. Für die Longarm-Maschinen benutzt man auch immer Titanium eigentlich.
Bei der Longarm, da mache ich keinen Unterschied. Da mache ich so, wie du sagst, wenn ein Quilt fertig ist, für den neuen mache ich auch eine neue Nadel rein und das
ja,
war's.
Ja, muss man auch tun, ja.
Okay, dann gehen wir in das andere Thema ein bisschen, weil ich liebe Quiltern. Und ich habe gesehen, auf eurer Seite, bei euch gibt es auch Kurse. Sind das in Holländisch?
Ja, die Kurse in Holland, die sind im Durchschnitt in Holländisch natürlich.
Okay.
Aber mit Kursen gibt es schon ein bisschen einen Unterschied zwischen Holland und Deutschland, habe ich gespürt. Ich habe natürlich viele deutsche Kundinnen und sehe sehr viele, wenn ich reise. Und der Unterschied in Kursen ist eigentlich ein bisschen, dass in Holland oder die Niederlande, muss ich sagen, die Kurse mehr auf Themas sind, dass man da eine Technik lernt oder dass man, ja, man hat einen Anfängerkurs oder einen Kurs auf die Nähmaschine für Anfänger. Und in Deutschland ist es meistens so, dass man sich zusammensetzt und dass man da zusammen eine Decke näht und damit das Quilten lernt. Und dass es weniger richtig auf Technik gezielt ist. Was ich oft höre, ist, dass man in Deutschland jede Woche oder einmal in zwei Wochen zusammenkommt und dann die Frau näht die eine Decke und eine andere Frau näht ein anderes Muster und so wird genäht. Und das kennen wir eigentlich kaum hier in Holland.
Ich weiß leider nicht, ich habe noch keinen Kurs in meinem Leben gemacht.
Okay.
Ich habe alles nur von YouTube gelernt. Weißt
okay,
du?
Ja, das geht so, auch, ja.
Ja. Aber warum frage ich das? Weil ich habe gesehen, das gibt es Kurse für Linealquiltern und auch für Zentangel gibt es Kurse bei euch auf der Seite. Und das fand ich richtig cool.
Ja, ich muss dir sagen, die Kurse macht meine Frau und ich weiß eigentlich sehr wenig davon. Ich weiß auch gar nicht, wer das macht übrigens. Meine Frau arbeitet mit Kursleiterinnen, die das für sich selbst machen und die können dann den Kursraum von meiner Frau benutzen. Ja, eigentlich kenne ich mich gar nicht aus.
Wie groß ist eure Laden?
Das ist zwei Stocke, ja. Das Erdgeschoss ist 130 Quadratmeter und den Keller, wo auch den Kursraum ist, ist 70 Quadratmeter, also insgesamt 200 Quadratmeter. Mhm. Und das ist für Holland ist das ja eigentlich groß genug. Das, für ein Quiltlein ist es ziemlich groß.
Ja.
Und es gibt nicht nur natürlich die Patchwork-Stoffe, aber auch Strickgarne dazu. Und es gibt noch Benina und Janome-Nähmaschinen, die verkauft werden. Und Longarm-Maschinen von Henry Quilter.
Und besonders die brauchen auch Platz, ne?
Die brauchen Platz, ja. Die Maschine von meiner Frau steht auch im Laden. Das ist der Amara von Henry Quilter. Und da macht sie auch Quiltarbeit für andere, also die hat auch einen Quilt-Service dabei. Naja, dann ist es auch okay, dass die Maschine da steht. Und die ist dann auch noch zu verkaufen.
Und bist du viel in Deutschland unterwegs?
Ja, ich reise in das nördliche Teil von den Niederlanden. Ich reise in das nördliche Teil von Deutschland, in Dänemark und Schweden. Und ich bin im Durchschnitt so im Monat, ich denke, anderthalb Wochen in Deutschland.
Mhm. Kommst du auch nach Rostock?
Ja, ich komme auch nach Rostock, ja.
Ehrlich? Bei welchen Laden kommst du in Rostock?
Ich habe ein paar Läden da, aber ich war noch nicht da, weil Rheintex hat umstrukturiert Anfang 2020 und es gab eine Vertreterin im Osten und die ist jetzt nicht mehr da und seitdem habe ich das Gebiet dazu bekommen, aber ich war noch nie da wegen Corona.
Aha, okay.
Weil ich eigentlich schlecht fahren konnte mit Corona. Aber ich schätze, in Oktober werde ich in Rostock-Region vorbeikommen.
Da müssen wir uns unbedingt treffen, wenn du kommst.
Ja, das können wir machen. Ja.
Und dann bringst du eine Single Featherweight mit. Wenigstens zum Zeigen. Ich bin mir sicher, du kriegst die verkauft irgendwie, irgendwann.
Ja, das kann ich machen. Das mache ich.
Ich wollte auch eine haben, aber letztens habe ich mir eine Veritas gekauft, auch zum Reisen, von unserem Nähmaschinenladen hier in Rostock. Ja. Er kauft auch alte Veritas oder nimmt die zum Tausch oder kriegt er die, weiß ich nicht woher, und macht er die wieder fit und dann verkauft er die. Weißt du?
Natürlich.
Ja, und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir eine und dann ich habe die so für unterwegs.
Ja, ich habe auch mir eigentlich ein bisschen ein Hobby dazu genommen. Ich habe letztlich zwei Elna Grasshoppers gekauft. Kennst du die?
Die Grüne?
Die Grüne, ja, die finde ich unheimlich schön. Und die werde ich auch mal auseinandernehmen und restaurieren und mal wieder ganz fit machen.
Deswegen hast du die Singer in Grün gemalt?
Nee, das war Zufall. Meine Frau hat gesagt, nimm die Farbe. Und ja, wie ein guter Mann höre ich immer auf meine Frau.
Ja, das ist klar. Das muss man machen. Warum habe ich dich gefragt, ob du oft in Deutschland bist? Hast du nochmal andere Unterschiede gesehen zwischen, wie ist Patchwork, Nähen und Quiltern in Deutschland und wie ist das in Holland? Wie ist eigentlich in Holland? Machen viele Patchwork oder nähen mehr Frauen Klamotten da?
Also Klamotten nähen im Moment machen die, glaube ich, nicht viel mehr. Ich denke durch Corona, dass es wieder mehr geworden ist. Aber Patchwork ist ziemlich verbreitet in Holland und es gibt relativ viel Patchwork-Geschäfte in Holland. Das große Unterschied ist eigentlich den Stil. Also holländische, ich muss sagen niederländische Läden haben oft den richtig klassischen Patchwork-Stoff. Es gibt ganz viele Läden mit dem ganz richtig klassischen Patchwork-Stoff, die Bürgerkriegstoffe aus Amerika, also aus dem Alter und die Reproduktionsstoffe davon, wo es in Deutschland viel mehr farbenfrohe Stoffe gibt. Zum Beispiel Türkis verkaufe ich immer in Norddeutschland. Das ist eine Farbe, die geht immer. Die moderne Muster so von Brigitte Heitland, die sind sehr gefragt in Norddeutschland. Sie wohnt natürlich in Bielefeld, sie hat die Marke Sin Chic unter Moda. Da unterscheidet Deutschland sich eigentlich sehr gut von Holland, dass es ja moderner ist.
Mhm. Eigentlich wundert mich, weil ich weiß es nicht, wieso habe ich gedacht, dass die Holländer sind mehr moderner und mehr offen oder so.
Ich denke, wir hatten das schon. Es gibt immer Wellen. Dann ist es wieder ein bisschen klassisch und dann ist es wieder moderner. Ja, das sind immer die Wellen. Aber die alte amerikanische Muster, die gibt es in Deutschland fast nicht zu kaufen in die Läden.
Und in Dänemark kann ich mich auch vorstellen, dass so ganz viel Patchwork genäht ist, oder? Und da auch so maritime und so Sachen, oder?
Ja, du sagst maritim. Maritim verkaufe ich am besten in Norddeutschland, also oberhalb von Hamburg. Und in Dänemark gibt es ja auch maritim, aber da gibt es eigentlich zwei Strömungen. Es gibt Geschäfte, die ganz modern sind, also die ganz bunten Sachen von Tula Pink und Gay Facet und so weiter. Und es gibt Geschäfte, die ganz klassisch sind, also die Muster von French General und Three Sisters von Moda und Kansas Trouble. Ja, eigentlich gibt es da die zwei Strömungen. Und es gibt ein Geschäft, die hat beide.
Ja, weil du jetzt bestimmt weißt, was kommt nächstes Jahr oder in der Zukunft. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, welche Richtung geht? Kommen wieder die Eulen oder welche Farbe, Orange oder keine Ahnung, sowas?
Ja, in Farben denken wir eigentlich nicht. Was denke ich, ein bisschen immer mehr verkauft wird, das sind die ganz schlichte Muster. So, vor allem in Deutschland. Ich höre manchmal meine Kunden sagen, ja, die Mütter von heute, die möchten eine Decke nehmen für ihr Kind. Und es darf alle Farben haben, solange es grau ist. Das ist dann ein bisschen ein Trend in Deutschland. Weil die jungen Mütter, das soll alles ein bisschen grau sein. Es wird auch viel grau verkauft, übrigens jetzt. Aber dann meistens wieder kombiniert mit ganz farbenfrohen Farben. Und eine Serie, die sehr gefragt ist im Moment, das ist die Grunge-Serie von Moda. Die wird mehr und mehr verkauft. Ja, eigentlich muss jede Bachelorin muss sie zu Hause haben, finde ich.
Die Grunge, da sind nur diese Unis, dass sie ein bisschen so gefleckt, aber mehr so Ton oder sehr diskret. Ja,
das sind die falschen Unis. Die werden echt unheimlich viel verkauft und unheimlich viel benutzt durch den Patchwork-Down.
Und was finde ich auch ganz viel in letzter Zeit, ist so die mit Glitzer, Metallic, Punkte oder so Sachen, oder?
Ja. Ja, die gibt es jetzt mehr und mehr, das stimmt. Obwohl noch immer am meisten in die Weihnachtskollektion natürlich. Da gibt es immer die Glitzer in Gold oder in Silber. Jetzt in Deutschland mehr und mehr auch Glitzer, die man so mal benutzt in Decken. Ja, das stimmt, hast du recht.
Und was ist, wie heißen diese Stoffe? Jetzt, ich überlege die ganze Zeit, kommen mir die Namen nicht. Die so ist ein Farbverlauf.
Ja, von hell nach dunkel meinst du. Ombre.
Ja, genau, die Ombre-Stoffe.
Ja. Ja, ja, die gibt es auch mit Punkte und mit Goldpunkte gibt es die mittlerweile auch, ja. Ja, ja, die sind wunderschön.
Aber ich habe letztens jetzt mit einer Freundin gesprochen und sie hat ein Quilt genäht mit Sterne und sie hat unten rosa und rote Töne hat sie genommen und unten dunkel und sie ist nach oben hell gegangen mit den Sternen, weißt du? Mhm. Und dann sie hat gesagt, sie wollte auch und sie hat auch gemacht, das Binding auch so gemacht, unten dunkel und hell nach oben. Dann habe ich gedacht, da musst du aber viel Stoff kaufen, denn wenn du das Binding so machst.
Ah, das geht von dunkel nach hell.
Ja, aber auf 1,10. Ja, aber wenn du von rosa brauchst, sagen wir 1 Meter, dann musst du 1 Meter Stoff kaufen, kannst nicht mehr in die Breite gehen, weil in die Breite hast du die rosa von hell nach dunkel und hast nicht mehr diese Ton, weißt du?
Ja,
kein Problem.
Naja, wir Stoffhändler finden das nicht so ein Problem, wenn man viel Stoff braucht.
Das wollte ich sagen, manchmal sind einige Stoffkollektionen, die haben richtig so 30, 40 Stoffe drin. Und ich weiß es nicht, ich finde das richtig, richtig viel.
Jein. Ja, das ist viel, aber für zum Beispiel Moda, die hat bei jeder Kollektion die Möglichkeit, auch Jelly Rolls oder Layer Cakes oder Promo Packs zu kaufen. Und wenn man einen Jelly Roll hat von 20 Stoffen, das hat keinen Sinn. Also muss man mindestens so 30 Stoffe haben, um einen guten Jelly Roll zu machen. Mhm. Es sind natürlich immer 42 Streifen drin. Ja, da muss man ein bisschen ausgebreitete Kollektion haben.
Verkaufst du die viel? Und überall gleich diese Precuts?
Wir verkaufen ziemlich viel Precuts. Und es gibt Läden, die gar keine Precuts kaufen möchten. Und es gibt Läden, die von jeder Kollektion, die sie kaufen, Precuts kaufen. Das ist sehr abhängig von der Inhaberin vom Shop, wie die gewohnt ist, ihre Ware zu verkaufen und zu benutzen. Aber ja, es werden ganz, ganz viele Precuts verkauft und sind auch ganz einfach zum Verarbeiten im Allgemeinen. Ja. Sind natürlich auf die Moda-Seite gibt es jede Menge Muster für Jelly Rolls und Layer Cakes und Charm Packs, die man so frei runterladen kann und dass man dann ziemlich einfach eine ganz schöne Decke machen kann.
Hast du noch mal etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
Ja, ich würde sagen, wenn man nicht so weit von der Grenze wohnt, schau mal rüber. In Holland gibt es jede Menge schöne Stoffgeschäfte, wo man einfach mal reingucken kann und dass man auch mal was anderes sieht, wie die Läden in Deutschland. Ich spüre das zum Beispiel. Ich war einige Male mit meiner Frau auf Messe in Karlsruhe, auf der Nadelwelt. Und da hatten wir einen Stand und da spürt man, dass die deutschen Läden ja richtig andere Stoffe haben wie die holländischen Läden. Und eigentlich ein bisschen komisch, aber die deutschen Frauen mögen die Stoffe, die sie in Holland haben, sehr gerne.
Ja, vielleicht ist auch etwas, weißt du, dass du nicht jeden Tag siehst, weißt du, was das, wie sagt man auf Deutsch, was der Nachbar hat, ist besser, was ich habe.
Ja, der vielleicht auch, aber dann hat man mal ein bisschen andere Wahl.
Ja, das stimmt. Ja. Und bei euch im Laden kann bestimmt auch die Singer Featherweight sehen.
Natürlich, ja. Wie gesagt, wir haben jetzt, ich glaube, 6 oder 7 stehen und es stehen immer einige Featherweights da, die fertig sind und die so mitgenommen werden können und natürlich erstmal ausprobiert. Gut zu sagen, denke ich, dass bei jeder Maschine kommt ein Zertifikat, wo der Geburtsdatum von der Maschine drauf ist und es gibt wenn die bei uns gekauft werden, 3 Monate Garantie, dass die einwandfrei gut sind.
Sehr schön. Erzählt nochmal, wo ihr zu finden seid. Auf Webseite, auf der Laden.
Wir sind zu finden auf quiltpalace.nl, das heißt quiltpalace.nl. Und der Laden ist in De Weck, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Meppel in Holland. Die Adresse steht natürlich auf die Webseite. Wie gesagt, wenn man bei Meppen über die Grenze geht, ist es ungefähr 1/2 Stunde. Also das wäre für viele Damen nicht sehr weit, denke ich.
Und bei Facebook und Instagram seid ihr aktiv?
Ja, natürlich. Ja, es gibt Quilt Palace auf Facebook, auf Instagram und es gibt Singers and Quilts, so heißt das eigentlich, das kleine Gewerbe, das sie übernommen haben. Singers and Quilts gibt es auch auf Facebook und kann man gerne reinschauen und kann man auch sehen, wie ich die Maschinen auseinandergenommen habe. Da gibt es einige Filme drauf, die man sich ansehen kann.
Okay, wie heißt das nochmal?
Das ist Singers and Quilts.
Und hast du nochmal andere Zukunftspläne?
Meine Zukunftspläne? Ja, ich bin natürlich nicht mehr sehr jung. Meistens sage ich, ich bin 18 mit 40 Jahren Erfahrung. Ich möchte doch ein paar Jahre arbeiten und die Singer Featherweights weiter ausbauen, weil das macht mich unheimlich viel Spaß. Und natürlich möchte ich in Deutschland den Markt erobern für die Singer Featherweights. Aber ich glaube, da sind sehr viele, die da sehr interessiert sind und auch mal eine Maschine sehen und kaufen möchten.
Ich bin mir sicher, ich weiß es nicht. Ich kenne die, weil ich so viel bei YouTube geguckt und gehört habe, ja, die alle erzählen. Und ich weiß, als Natalia Bonner, kennst du Natalia Bonner, die Quilterin?
Nee.
Sie ein Unboxing gemacht, live.
Ja.
Ihr Mann hat ihr das gekauft, verschenkt, Überraschung.
Ja,
und so.
Okay.
Und als sie das, oh, sie rausgenommen hat, oh, die kleine Süße.
Ja, das hat Claudia übrigens auch gemacht, Claudia Itzwert. Die hat auch ein Unboxing, ich glaube, auf ihrem Blog sehen lassen.
Ich habe nur ein kleines Video gesehen, wie sie näht damit.
Nee, sie hat auch ein Unboxing gemacht.
Unboxing, ja. Okay, da muss ich mir angucken, das habe ich nicht gesehen. Sehr schön, Rob. Dankeschön nochmal. Und
gerne
wie gesagt, bitte, wenn du nach Rostock kommst, unbedingt melde dich.
Ja, ich melde mich dann. Also mal so trinken wir einen Kaffee.
Richtig, machen wir.
Okay.
Danke schön. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.